NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Januar 1886. Der Geburtstag des Dirigenten Wilhelm Furtwängler.
Mai 1947.
Musikstadt Berlin. Das heißt Titania-Palast in Steglitz. Eine Menschenmenge steht die Nacht hindurch vor der Kasse.
Da das Geld knapp war und gerade bei denen, die vielleicht am sehnsüchtigsten nach diesen Konzerten verlangten, brachten die Leute, was sie an letzten Werten besaßen, nur um noch irgendwie zu einer Karte zu gelangen.
Erinnert sich Gerhard von Westermann, der damalige Intendant der Berliner Philharmoniker. 2 Jahre nach Kriegsende werden die Pfingstkonzerte zu einem Ereignis. Rückkehr des Dirigenten Wilhelm Furtwängler in seine Geburtsstadt Berlin.
Welch eine Woge von Liebe, von Hingabe und Begeisterung ging durch den Saal, als die Berliner ihren Furtwängler endlich wieder hatten.
Dieser Rückkehr vorausgegangen sind monatelange Verhöre und Begutachtungen. Entnazifizierung. War Furtwängler ein Zuarbeiter der Nazis? Der ungarische Regisseur István Szabó hat darüber 2001 einen Film gedreht, Taking Sides, der Fall Furtwängler.
Gustav Heinrich Ernst Martin Wilhelm Furtwängler. Und hier steht, Sie sind nie Mitglied der Nazi-Partei gewesen.
Das ist richtig.
Erklären Sie uns doch bitte mal, wie wurde man preußischer Staatsrat, wenn man nicht Mitglied der Partei war?
Ich erhielt ein Telegramm von Hermann Göring, aus dem hervorging, dass er mich zum Staatsrat gemacht hatte. Ich hatte keine Möglichkeit, die Ernennung abzulehnen oder anzunehmen. Und nach den äußerst schrecklichen Vorfällen im November 1938, den Gewalttätigkeiten gegen die Juden, habe ich diesen Titel nicht mehr benutzt.
Der Dank aber der Männer der Revolution gilt all den deutschen Künstlern, deren begnadetes Schaffen uns in den vergangenen Jahren Trost in der Trübsal und Stärke im Kampf gab.
1933 bezieht Furtwängler in einem Brief an Goebbels eindeutig Stellung.
Man kann Musik nicht kontingentieren wie andere lebensnotwendige Dinge, wie Kartoffeln und Brot. Darum ist die Frage der Qualität für die Musik nicht nur eine ideelle, sondern schlechthin eine Lebensfrage. Es muss klar ausgesprochen werden, dass Männer wie Bruno Walter, Otto Klemperer, Max Reinhardt und andere auch in Zukunft in Deutschland mit ihrer Kunst zu Wort kommen müssen.
Da, wo andere Künstler verlästert, verfemt, angegriffen, gemartert wurden, da ist er mutig als ein echter Professor im höchsten Wortsinne, als ein Bekenner für diese Menschen aufgetreten.
Soweit der damalige Berliner Kultursenator Joachim Tiburtius bei der Trauerfeier für Wilhelm Furtwängler im Dezember 1954. Die Rolle des Dirigenten im Dritten Reich bleibt, auch weil er leichtfertig als Günstling des Regimes eingeordnet wurde, umstritten.
Was ist mit Vizepräsident der Reichsmusikkammer? Diesen Titel haben Sie benutzt, nicht wahr? Tja, Goebbels und Göring überhäuften Sie mit Ehren, nicht wahr? Der eine machte Sie zum Staatsrat, der andere machte Sie zum Vizepräsidenten der Reichsmusikkammer. Und Sie waren noch nicht mal Mitglied der Partei. Wie erklären Sie das?
Furtwängler wird zum Urtypus des deutschen Künstlers. Als ein Musiker mit konservativer Gesinnung kann er leicht missbraucht und vereinnahmt werden. Der Komponist Hans Eisler in einem Pamphlet:
Staatsrat Dr. Wilhelm Furtwängler hat durch Taten und Worte bewiesen, dass er das blutbefleckte Henkerregime Hitlers mit seiner Kunst und unter gleichzeitigem Missbrauch der großen Werke der Klassiker verschönern und decken will.
Nach seinem Tod wird Furtwängler zu einer verklärten Figur. Doch er taugt nicht zum Helden.
Nach meiner Meinung ist die Musik immer dasselbe gewesen. Es ist immer eine lebendige Äußerung des Menschen gewesen, heute wie damals.
Wilhelm Furtwängler wird am 25. Januar 1886, heute vor 125 Jahren, in Berlin geboren, als Sohn eines Professors für Archäologie. Er ist mit allen musikalischen Gaben gesegnet, entsprechend rasch die Stationen seiner Karriere.
1910 Straßburg.
1911 Lübeck.
1915 Operndirektor in Mannheim.
1919 erste Engagements in Wien.
1920 Chef der Konzerte der Berliner Staatsoper als Nachfolger von Richard Strauss.
1922 Chefdirigent des Leipziger Gewandhausorchesters als Nachfolger von Arthur Nikisch.
1922 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker.
Neben einigen Gastauftritten bei europäischen und amerikanischen Orchestern werden die Wiener und die Berliner Philharmoniker seine festen Partner. Als er im Mai 1947 ans Pult der Berliner zurückkehrt, feiert er zugleich seine 25-jährige Zusammenarbeit mit diesem Eliteorchester.
Das Philharmonische Orchester und ich, wir feiern heute sozusagen unsere silberne Hochzeit. Wir können, ohne erröten zu müssen, auf eine Ehe zurückblicken, die man im Allgemeinen als glücklich bezeichnen kann.
Zeitgenossen beschreiben Furtwängler als
schüchtern bis zur Überempfindsamkeit.
Er war eine herrische Natur.
Gerhard von Westermann, damaliger Philharmonikerintendant.
Eitelkeit war ihm ganz fremd.
Eckig und kantig, offen bis zur Rücksichtslosigkeit, kindlich unbeholfen, polternd wie ein großer Junge.
Er hatte im Grunde etwas eigenartig Distanziertes. Zunächst konnte es dann manchmal erscheinen, als sei er zerstreut oder als ginge er sprunghaft vor. Im Grunde kam es nur daher, weil sein Gedankenflug so schnell, so überaus logisch war, weil er das Ende einer Gedankenkette längst erreicht und abgeschlossen hatte, während seine Partner noch mühsam Glied um Glied aneinander zu reihen suchte.
Furtwängler, ein riesiger Schlacks, führt lange Zeit ein unstetes Leben, gibt sich als Bohemien, hat mit mehreren Frauen mehrere Kinder. Er besitzt eine Aura. Bertha Geismar, seine Privatsekretärin und ordnende Hand im Hintergrund.
Das Anziehendste waren seine Augen. Groß, tiefblau und ausdrucksvoll hatten sie oft etwas Visionäres. Sie waren meist leicht verschleiert und halb geschlossen, aber sie konnten auch groß aufgerissen sein und eine ungewöhnliche Vitalität ausstrahlen.
Ähnlich kontrastreich seine Schlagtechnik.
Was heißt denn Technik beim Dirigenten? Es heißt, die Musik auf einen großen, zusammengesetzten Apparat, wie sein Orchester dasteht, nahtlos und bruchlos zu übertragen.
Eine Beobachterin aus frühen Lübecker Jahren.
Er schlägt mit seinen Armen wie eine Windmühle herum und verzieht sein Gesicht zu den grausigsten Grimassen. Die Beine haben wiederum ihre speziellen Bewegungen, sodass das Ganze in einem Aufruhr ohnegleichen scheint.
Dass ich im Sinne rationeller Klarheit undeutlich dirigiere, scheint mir nicht glaublich, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass alle Orchester mich sofort spontan verstehen und mit derselben Selbstverständlichkeit und Bereitwilligkeit meinen durch Bewegungen ausgedrückten Intentionen nachkommen. Auch wenn dieselben vom akademischen Standpunkt aus im ersten Moment schwerer verständlich schienen.
Probenmitschnitte mit dem Dirigenten gibt es nur wenige.
Nochmal, die zwei letzten Takte mit der Oboe. Also vielmehr zwei letzten Sforzato-Takte. Ja, mit der Oboe, wo ist Sforzato? Pianissimo, pianissimo, nicht wahr? Aufpassen. Zu stark. Genau im Takt bleiben. Genau im Takt. Ganz ruhig.
Das letzte und größte Ziel, was ein Dirigent erreichen kann, ist, eine Legato-Melodie zu dirigieren. Das heißt, eine Melodie so zu dirigieren, dass sie wirklich als Legato, als ein lebendig atmendes der Fluss empfunden wird. Alles Staccato, jeder Rhythmus, das ist alles bedeutend einfach.
Neben Beethoven und Schubert sind Bruckner, Brahms, Wagner und Richard Strauss seine Hausgötter. Ihre Einflüsse spiegeln sich auch in Furtwänglers eigenen Kompositionen. Drei Sinfonien, ein sinfonisches Konzert, Kammermusik, Chor und einige Klavierwerke. Heute werden sie nur selten aufgeführt. Wilhelm Furtwängler gilt vielen als treuer Verfechter des Romantischen.
Was heißt übrigens romantische Auffassung? Ich kann in der technischen Vollendung einer Wagnerschen Partitur oder eines Klavierstückes von Chopin keinerlei Romantik erblicken. Ob Romantiker, Klassiker oder Moderne, technische Beherrschung des Stoffes ist für jeden gleicherweise notwendig.
Jedes neutrale Musizieren ist ihm zuwider. Dass sich sein legendärer Ruf bis heute gehalten hat, liegt nicht allein an seinen Schallplattenproduktionen. Denn deren Zahl hält sich, wie seine zweite Frau Elisabeth bestätigt, in überschaubaren Grenzen.
Schon wie Furtwängler starb, gab es von Herrn Fritschei und Herrn von Karajan dreimal so viele Aufnahmen wie von Furtwängler. Und das war im Jahr 1954. Dreimal ist nicht übertrieben. Er hat sich schon dagegen gewehrt. Einfach nur, ach, jetzt machen wir das und das und das und das.
Wie scheu der Maestro war, beweist allein die Tatsache, dass er im Grunde nur einen einzigen Produzenten wirklich geschätzt hat. Friedrich Schnapp. Ihre erste Begegnung ist noch von Skepsis geprägt.
Furtwängler sagte, ja, ich kenne Sie ja gar nicht, weiß gar nicht, wer Sie sind und jetzt sollen Sie da Tonmeister spielen. Und außerdem, das kommt ja überhaupt nie im Radio so heraus, wie ich dirigiere. Und da sagte ich ganz kalt, ja, das wäre ja auch schade. Da sah er mich ganz groß an und plötzlich lachte er.
Da gab es einen Mann, der hieß Schnapp. Dieser Mann, den hat er hochgeschätzt und hat verlangt, dass der Schnapp muss kommen. Da weiß ich, dass da nicht klein gedreht wird und hochgedreht wird, je nachdem, sondern der macht das richtig.
Doch anfangs legt Furtwängler dem Produktionspartner einige Fallstricke.
Einmal rief Furtwängler, hey, Herr Tonmeister, kann man die Klarinette hören? Ich sagte, verzeihen Sie, Herr Doktor, Sie meinen die Oboe? Ja, alles grinste und lachte. Ja, ich sagte, die war gut da, gut. Eine Weile wieder, ist die Harfe zu hören? Ich zurück, nein, von der Harfe höre ich überhaupt nichts. Ist auch gar nicht da, riefen einige Musiker.
Er hat wirklich nur und ausschließlich daran gedacht, es so zu machen, wie der Komponist es wollte. Selber ganz zufrieden war er fast nie, außer bei Wagner.
Furtwängler fühlt sich immer nur dem jeweiligen Werk verpflichtet. Darin ist er kompromisslos. Und so sind die Tondokumente unter seiner Leitung allesamt Ereignisse, geprägt von einer unbändigen inneren Kraft, von einer Wucht und Spannkraft, die ihresgleichen suchen. Ausdruck einer Künstlerpersönlichkeit, die bis heute nichts von ihrer Faszination und Einzigartigkeit verloren hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an Wilhelm Furtwängler, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.